Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Dennis Birkhölzer. Er ist Program Manager EdTech Next und Startup Incubator bei der Founders Foundation. Zudem ist Dennis Chief Prompt Engineer at Birkwood.de. Studiert hat Dennis angewandte Medienwissenschaft an der Technischen Universität Ilmenau mit einem Fokus auf virtuelle Welten für die Bildung von Kindern und angewandte Organisationswissensmanagement und schloss auch eine MBA an der HHL Leipzig Graduate School of Management ab, wo es um Business Modeling, Innovationsmanagement, Online-Marketing, internationales Management mit einer Masterarbeit zu dem Beitrag eines Startup-Accelerators zu einem Ökosystem für Entrepreneurs ging. Dennis ist ein absoluter Entrepreneur-Fan und hat viele Stationen in seiner Vita, die dies unterstreichen, so viel, dass wir die alle nicht nennen können. Er war auch Innovation Consultant bei der Europäischen Kommission. Heute berät Dennis B2B-Startups in dem Bereich Vertriebsstrategien sowie operativen Vertrieb und hat bereits mehr als 50 Frühphasenunternehmen begleitet. Die Founders Foundation wurde 2016 als gemeinnützige Tochtergesellschaft der Bertelsmann Stiftung gegründet. Ansporn der Gründung war die Vision, eine neue Generation innovativer und verantwortungsbewusster GründerInnen auszubilden und die Potenziale der Region Ostwestfalen-Lippe und die Gründungsaffinität außerhalb der großen Metropolen zu heben. Founders Foundation bildet die nächste Generation erfolgreiche Gründer und Gründerinnen aus und baut im Herzen des deutschen Mittelstands ein nachhaltiges B2B-Startup-Ökosystem auf. Handelsblatt stand, aus dem Projekt ist inzwischen eines der beeindruckendsten Gründerzentren Deutschlands geworden. Mit EdTech Next baut Dennis ein international vernetztes Ökosystem für nachhaltige EdTech-Startups auf und bringt die Leader und die Macher und Macherinnen des Bildungsmarktes zusammen. EdTech Next wird vom Wirtschaftsministerium NRW unterstützt. Und über die nächsten 2 Jahre soll EdTech Next neue digitale Technologien in Schulen, Berufskollegs und andere Bildungseinrichtungen einführen. Dabei wurde im Oktober dieses Jahres gemeldet, dass die Anzahl der Interessenten seit September bei 14 Schulen liegt, die mehr als 24 Schüler umfassen. Und die Tendenz ist steigend. Fun Fact zu Dennis. Dennis hat eine Schulklasse übersprungen. Es war die 2. Klasse. Und Dennis lebte nämlich für 9 Monate in einem Kloster. Herzlich willkommen, lieber Dennis.
Ja, danke für die Intro, Anne. Es ist schön, hier zu sein.
Also wir freuen uns ganz arg, dass du da bist, aber das muss man unbedingt wissen. 9 Monate im Kloster, wie kam das? Und was lernt man im Kloster, was man für die digitale Transformation oder die Unterstützung von Startups gut gebrauchen kann?
Genau, ja, da ist es ein Fun Fact, weil es auch so ein bisschen Einordnung bedarf. Ich habe in einem Kloster gelebt, weil ich damals Zivildienst gemacht habe. Das war damals noch verpflichtend und ich hatte mich nicht so wohl gefühlt, in einem Altenheim zu arbeiten. Das war damals nichts für mich. Und durch Zufall habe ich eine Anzeige gesehen, dass man auch Hausmeister in einem Jugendzentrum sein konnte, in einer Jugendherberge, die sich in einem Kloster befand. Das fand ich sehr interessant, war wunderschön und deswegen habe ich mich auf die Stelle beworben, sie bekommen und war dann 9 Monate lang wirklich im ruralen Niemandsland in Ostwestfalen-Lippe in einem sehr schönen Benediktinerkloster. Da war ich Hausmeister. Damals gab es noch keine Smartphones, es gab kein Internet, es war wirklich sehr, sehr abgeschieden und auch ist jetzt auch schon viele Jahre her, 2007 war das, was ich da zum Thema digitale Kompetenz gelernt habe, war vor allem Resilienz. Du hast es ja auch mal schon über so deinen Werdegang erzählt, Thema Fehlerkultur und Resilienz. Habe ich da gelernt, okay, worum, was interessiert mich eigentlich so in der digitalen Welt? Ich war damals 18, 19 Jahre alt. Meine Hobbys waren Videospiele und im Internet surfen und Filme gucken zu Hause. Aber was will ich eigentlich dann so nach meinem Abitur weitermachen? Und ich habe mir dann diese Zeit genommen des Zivildienstes und weniger als 9 Monate darüber nachgedacht, okay, was möchte ich eigentlich studieren? Möchte ich überhaupt studieren? Was interessiert mich? Ich hatte mich erst für romanische Philologie entschieden, aber dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich hast du mehr Bock, irgendwas im Internet zu bauen. Und habe dann, wie du schon eingangs gesagt hast, den Studiengang angewandte Medienwissenschaft an der kleinen Universität Ilmenau im Thüringer Wald gefunden und mich dann ja, in dieser Zeit im Kloster dafür entschieden, okay, das ist eigentlich, worauf du wirklich Lust hast, ohne eine Ahnung davon zu haben, was es bedeutet, irgendwas mit Medien zu studieren.
Sehr, sehr spannend, Dennis, vom Kloster bis zur Europäischen Kommission. Was hast du dort gemacht?
Genau, da war ich auch in einem Projekt, auch in einem Accelerator-Programm, wo wir im Auftrag der Europäischen Kommission mit mehreren europäischen Partnern und Ökosystempartnern, Acceleratoren, Investoren, Medienagenturen, auch Startups unterstützt haben, die den ja, Marktzutritt nach Europa gesucht, in andere europäische Länder gesucht haben. Und da war meine Rolle des Projektmanagers und auch Innovation Consultants, weil man auch in Richtung der Europäischen Kommission zurückgespiegelt hat, okay, was passiert eigentlich gerade auf dem europäischen Markt? Was entwickelt sich wo? Welches regionale Ökosystem kann sich am besten um welche Art von Startups kümmern? Und wie kann man das am besten alles zusammenbringen? Das war damals meine Aufgabe.
Sehr, sehr spannend. Wenn man dann Startups hört, da denkt man ja auch immer so klein und fein und es wird dann auch so langsam hochgehen. Aber man kann ja auch bei euch lesen, es gibt ja auch ein Robotik-Startup in eurem Alumni, das gerade irgendwie so eine Investition von 5 Millionen Euro erhalten hat. Also hat es irgendetwas Besonderes, dass ein Unternehmen von dieser kleinen Startup-Phase in also so eine Größe kommen kann? Das interessant wird, entdeckst du so Eigenschaften oder ja, Werdegänge der Startups selber, die dazu führen? Oder ist das nur das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt?
Nein, nicht nur. Es kommt natürlich auch darauf an, wie das Gründungsteam den Markt versteht und wie man so dieses Founders Market Fit halt finden kann, neben dem Product Market Fit. Also all das, was die Traktion eines Unternehmens beschleunigt, sei es halt die Anzahl von Kunden, der Umsatz pro Kunde, Wachstum von Quartal auf Quartal, das wird ja nicht nur durch den Produkt vorangetrieben, sondern wie man auch das Produkt mit dem Markt zusammenbringt. Und das geht ja dann durch die Persönlichkeiten, die ein Unternehmen ausmacht. Und wenn man das gut erkennt, okay, wie ein Gründungsteam einen Markt versteht und man dann auch noch ein für den Markt passendes Produkt entwickelt, das an den Markt bringen kann, das sind eigentlich so die wichtigsten Faktoren, die es gilt, bei Startups herauszufinden, neben diesen ganzen operativen und ja, Organisationsteilen, die ein Startup ausmacht, ist vor allem so der Founder Market Fit, neben dem Product Market Fit, das, was Erfolg und Skalierung, erfolgreiche Skalierung am meisten ausmacht.
Kann man sagen, Persönlichkeit schlägt Produkt?
Ja, definitiv. Oft sind die Persönlichkeiten in einem Unternehmen sehr, sehr produktverliebt, bauen eine gigantische Lösung und halten dann den Markt für zu blöd, wenn die Lösung nicht verstanden wird. Und das ist ein großes Problem. Am Ende geht es halt wirklich um die Menschen, die dann auch ein Produkt nutzen, einen Mehrwert aus einem Produkt verstehen und das den Kunden oder dem Markt klarzumachen in Form von Marketing, in Form von Vertrieb, ist das, was eigentlich in den Startup erfolgreich macht. Und das geht ja über Menschen, die Material erstellen, die Netzwerke und Beziehungen pflegen.
Starke Menschen braucht es auch gerade jetzt, so ein bisschen in krisenbehafteten Zeiten, in denen wir uns immer noch befinden. Wie beurteilst du in der aktuellen Situation die Startup-Landschaft? Was bekommst du mit? Gibt es weniger Gründungen? Tut man sich schwerer? Ist es vielleicht auch wieder eine Chance? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Aber was ist deine Beurteilung jetzt über das Ökosystem, das du ein bisschen überblicken kannst zum Thema Startup?
Ja, meiner Meinung nach gibt es eine schöne Bereinigung von Gründungspersönlichkeiten, die eine Krise nutzen, um ein Startup zu gründen. Es ist natürlich jetzt super riskant, das Geld ist teurer geworden, Investitionen werden zurückgeschoben, weil es viel risikobehafteter ist, einfach durch das Makroumfeld. Jetzt erlebe ich gerade weniger opportunistische Gründungspersönlichkeiten, sondern ja, bös gesagt, Leute, die einen Ideal verfolgen, was sie mit einer
Okay.
Lösung am Markt ändern wollen, was ich aber auch für viel gesünder halte, weil ich glaube, dass diese Art von Gründerpersönlichkeiten viel nachhaltiger Unternehmen aufbauen können und durch auch diesen Risikoappetit eigentlich, den sie gar nicht mitbekommen, wie risikobehaftet ist, was sie da gerade tun, weil sie mehr an der Sache interessiert sind, bauen sie auch stabilere Unternehmen auf, die jetzt nicht nur am Geld hängen, sondern die auch näher am Kunden, näher am Markt entwickelt werden.
Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Dennis, du kennst ja auch ein bisschen so die Geschichte der IFE0, dass auch da ein bisschen diese Nachhaltigkeit, das Langfristige im Mittelpunkt steht. Wir diskutieren ja im deutschen Gründungssystem ganz viel auch immer, wie schafft man das neue Unicorn und Investoren und Series A und Series B und Seed Money und so weiter und so fort. Ist es aus deiner Sicht vielleicht jetzt auch gerade diese Krise nochmal ein weiterer Beweis, dass wir vielleicht auch uns mal Gedanken machen müssen, wie Gründertum zukünftig aussehen muss, ob man wirklich immer das höher, schneller, weiter anstreben sollte, ob man wirklich immer auch so viel über Fremdkapital gehen sollte oder vielleicht nicht auch mal ein bisschen geerdeter, so im Sinne des traditionellen Familienunternehmens, wo man einfach Schritt für Schritt echt etwas nach oben führt. Was sind denn da deine Gedanken dazu?
Ja, das ist eine wunderbare Frage. Du hast mich auch schon richtig eingeordnet, welche Aspekte mit dazugehören. Ja, ich glaube, man muss sich darüber Gedanken machen, was man eigentlich erreichen möchte und für wen man eigentlich ein Unternehmen aufbaut. Das ist meine Antwort darauf. Ich bin kein Fan von, also zwar habe ich einen MBA, wo man natürlich auch sehr viel manche Marktdynamiken halt mitbekommt. Ich halte das aber oft für unrealistisch und Wirtschaftswissenschaft unterscheidet sich kaum von einem Horoskop, meiner Meinung nach. Deswegen ist es viel besser,
Zitat.
viel besser zu wissen, okay, für wen macht man eigentlich was? Für wen optimiere ich? Optimiere ich für meine Kunden? Optimiere ich für meinen eigenen Vorteil? Optimiere ich, wie ihr das macht? Auf langfristiges Wachstum und um eine stabile Corporate aufzubauen, die vielen Menschen ein gutes Produkt, aber auch vielen Menschen auch Arbeit geben kann. Und das finde ich moralisch viel, viel wichtiger. Natürlich gibt es auch Vorteile in der Blitzskalierung oder halt in einer großen monetären Skalierung eines Unternehmens. Ich denke aber, dass, wie du es eingangs beschrieben hast, die Art, wie man Familienunternehmen aufbaut und auch tatsächlich Unternehmertum, statt halt Shareholder-Value-Maximierung in den Vordergrund zu stellen, finde ich viel wichtiger. Weil man ja auch merkt, okay, die Ressourcen der Erde sind begrenzt und die müssen wir halt besser nutzen und nur auf Geld und Wachstum zu optimieren und den Menschen dabei zu vergessen, ist komplett daneben.
Dennis, man hat ja im Moment das Gefühl, der Startschuss ist gefallen und die Herde rennt Richtung KI-Gründungen ohne Ende. Ist das ein Garant für Erfolg, wenn man eine KI-Gründung macht?
Eingangs habt ihr gesagt, ich darf es ist nicht so gut, einen sehr, sehr langen Monolog zu führen, aber das ist so ein wundes Thema bei mir. Ich habe
Geht schon
vorletzte,
rein, fang einfach mal
ja, ich habe
an.
im November habe ich dazu einen Vortrag gehalten, dass ich nämlich, okay, du kommst doch auch aus der IT-Welt. In der IT-Welt gibt es ja auch eine große technische Produkt- und Detailverliebtheit. Hast du das so mitbekommen in deinen früheren Jobs?
In meinen früheren Jobs habe ich das mitbekommen. Ich bekomme auch gerade mit, dass du die Podcast-Folge mit mir auch gehört hast.
Ja.
Genau, ja.
Ich habe auch ein bisschen Research gemacht, natürlich, um das auch so ein bisschen einordnen zu können und zu gucken, wie weit ich ausschweifen darf. Ich versuche es ein bisschen kurz zu machen. Ich finde, es ist unglaublich falsch, beim Thema Artificial Intelligence diesen AI-Part in den Fokus zu stellen. Meiner Meinung nach ist all jede Art von Technik, egal was das halt ist, sind nur die Schienen, sind nur das Vehikel, um Mehrwert zu transportieren. Der Mehrwert einer Lösung ist nicht das technische Fundament, sei es KI, sei es irgendeine schöne Programmiersprache, sei es Security. Es ist nicht der Mehrwert, das ist alles Features. Und es ist wichtig zu interpretieren, wieso man eine Technologie einsetzt. Was hat denn der Endnutzer davon, dass da KI drin ist, wenn ich das zum Beispiel durch eine If-Then-Else-Abfrage bauen könnte? Und das macht mich immer so unfassbar wütend, wenn ich sehe sehr, sehr viele Pitches jedes Jahr. Bis zu 1000 Pitch-Decks gucke ich mir an. Und viele verstehen den Unterschied zwischen Feature und Mehrwert nicht. Und das ist das Erste, was wir versuchen, den Teams beizubringen, dass Features nicht Mehrwert bedeutet. Feature ist eine Schiene, ist ein Vehikel, um Mehrwert in der Nutzung zu erzeugen. Und diese falsche Art von Argumentation bei AI-Gründung sehe ich ganz oft, weil das einfach missverstanden wird. Natürlich möchte man sich positionieren, man möchte das Buzzword mitnehmen, man möchte im Kontext eines Hypes gesehen werden, aber letzten Endes geht es ja immer noch um den Mehrwert. Ob das dann jetzt AI-based irgendwas ist, oder irgendein komplett andere technische Features interessiert den Endnutzer ja wirklich gar nicht. Und das
Wobei
nimmt
ich da, Dennis, wobei ich da reingrätschen muss, so ein bisschen Geschichte wiederholt sich. Die gleiche Diskussion, die haben wir in den letzten Jahren geführt über Digitalisierung als solches. Ja, wenn man sagt, man hat irgendwas Digitales gemacht, who cares? Man hat irgendwas mit Daten gemacht, genau das Gleiche. Niemand interessiert es irgendwie, dass etwas digital oder irgendwas mit Daten zu tun hat, wenn der Mehrwert nicht da ist. Ne? Was für
ja.
mich auch irgendwie ein bisschen erschreckend ist, dass die gleichen Mechanismen eigentlich immer wieder aufploppen. Ne? Bei der KI haben wir es jetzt genauso. Und vermutlich bei der nächsten Technologie wird es auch wieder sein, dass man sehr feature-orientiert ist und so die Frage teilweise gar nicht beantworten kann, was ist der Value, was ist der Nutzen. Ne?
Ja, 100 Pro.
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Shift machen. Du beschäftigst dich ja nicht nur mit Gründungen, sondern eben bist auch in einem ganz besonderen Umfeld unterwegs, das uns ein Stück weit auch verbindet und was ich auch für nach wie vor überaus unterrepräsentiert in unserer Gesellschaft und in Deutschland und in der Wirtschaftsstruktur findet. Und zwar sind es die sogenannten Ad-Techs. Vielleicht fangen wir da nochmal ein bisschen Low-Level an und vielleicht kannst du mal ein bisschen definieren, was ist für dich Ad-Tech? Warum ist das wichtig und was sind so für dich die Beobachtungen, die du vielleicht mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen kannst?
Genau, bei EdTech, nicht zu verwechseln mit EdTech mit dem A vorne, geht es um Education Technology, also Technologie und Bildung zusammenzubringen. Also auch da wieder digitale Lösungen zu nutzen, um in der Bildung Mehrwert zu schaffen. Darum geht es eigentlich. Das Feld ist super, super breit. Oft denkt man sofort am Einsatz in der Schule, aber es geht auch vor allem um den Einsatz in Unternehmen. Wie kann man Personal neue Skills beibringen? Wie kann man das bestehende Personal, was man im Unternehmen hat, auf neue Skills beibringen, also Upskilling, Reskilling, Lifelong Learning, lebenslanges begleitetes Lernen gibt es da, wo ja du, Philipp, meiner Meinung nach auch ein absoluter Experte bist und den ich dazu fragen würde, wenn es darum geht, auch Corporate Learning zu erklären. Es geht dann natürlich auch um, okay, wie kriege ich Mitarbeiter in Unternehmen, aber es gibt natürlich auch dann vor der Schule die frühkindliche Bildung, wie kann man auch junge Kinder im Kindergartenumfeld an digitale Technologien heranführen. Da gibt es immer noch große Hemmungen, sowas zu machen, weil digitalen Medien einfach auch ein hohes Suchtpotenzial zugeschrieben wird, was ich falsch sehe, weil es nämlich um den richtigen Umgang damit geht und damit kann man nicht früh genug anfangen, weil digitale Lösungen sind einfach omnipräsent. Und digitale Lösungen findest du in jedem Kontext. Deswegen ist es umso wichtiger, auch spezielle Programme zu haben, wie wir bei der Fornos Foundation mit EdTech Next, um auch sinnhaft digitale Lösungen im Lernkontext einbetten zu können. Und ich glaube auch, dass man da als Fornos Foundation so ein schöner Intermediär sein kann, zwischen, okay, welche Lösungen gibt es am Markt und welche Lösungen sind für mich in der Schule, im Berufskolleg, in der frühkindlichen Bildung an der Universität oder auch im Unternehmen, sei es Mittelstandsunternehmen oder Konzern, überhaupt anwendbar? Welche schaffen wir da Mehrwert? Genau.
Gibt es Berührungsängste, Dennis, wenn du dann so verschiedene Ad-Techs an die Schulen heranführst? Manche, sage ich mal so öffentliche Einrichtungen haben ein bisschen Berührungsängste mit Unternehmen, mit engeren Bindungen an Unternehmen. Ich erlebe es gerade in der Schule, ja, mit meiner Tochter, dass man dann auch sehr, sehr genau auswählt, mit wem man arbeitet. Also, oder legt sich das jetzt gerade?
Da ist es wichtig, dass die Schule auch einen Partner halt hat, der das oder die das halt einordnen kann. Es gibt Berührungsängste, ja, weil man auch oft Sagt, okay, der Datenschutz. Ich finde auch, so Bildung ist ein super schützenswerter Bereich. So, da geht es ja darum, auch Personen und Persönlichkeiten zu formen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das mit Raison anfasst und nicht auch alle Möglichkeiten direkt ausprobiert, sondern auch Möglichkeiten evaluiert, bevor man sie auf die Schülerinnen und Schüler loslässt, negativ gesagt, oder bevor man sie halt auch nutzbar macht durch die Schülerinnen und Schüler. Ich erlebe keine Technikfeindlichkeit bei Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern oder auch Schulleitung, sondern ein super großes Interesse eigentlich, Entlastung zu schaffen, Ordnung in den Schulalltag zu bringen, unterstützt durch technische Lösungen. Aktuell ist meiner Meinung nach trotz Krise eine sehr, sehr gute Zeit, digitale Lösungen auch im Schulkontext zu positionieren, weil man merkt aus seiner persönlichen Arbeit, wie erleichternd das ist, Sachen auf dem Tablet zu haben, digital unter den Lehrern zu kommunizieren, mit den Eltern zu kommunizieren. Es wird immer mehr verstanden, was der tatsächliche Mehrwert ist. Und die Angst vor der Technik, die Angst vor den Features, rückt immer mehr in den Hintergrund, weil, glaube ich, auch Unternehmen immer besser werden, auch wenn es ein langer Prozess ist, Mehrwert, zu kommunizieren. Natürlich haben Schulleitungen immer so eine mentale Checkliste mit Sachen, die sie beachten müssen. DSGVO als großes Thema ist ein Feature, aber ist auch Commodity. Das heißt, es muss ja einfach dabei sein, bevor man irgendwas reinbringen kann. Okay, Hosting muss auch irgendwie in Deutschland sein. Es gibt so viele Regularien und Schranken, in denen man sich bewegt. Aber jedes EdTech-Startup, was ich kenne, und EdTech-Unternehmen ist auch 100 pro innerhalb dieser Schranken unterwegs. Und ich glaube, dieses Verständnis, dass Startups nicht nur ein wilder Haufen Menschen am Kicker sind, sondern tatsächlich Leute, die sich auch mit dem Markt sehr, sehr gut auskennen, das wird halt immer mehr. Und das steigert auch dann die Akzeptanz für externe digitale Lösungen im Schulkontext.
Sind die Korsette aus deiner Meinung dennoch irgendwie zu eng für solche, sag mal, innovativen Zusammenarbeiten zwischen EdTechs und, sag mal, öffentlichen Institutionen? Also, ich habe so selber die Erfahrung gemacht, die einzelnen Personen, die Protagonisten, du sprichst jetzt die Lehrerinnen und Lehrer an, kann man sicherlich auch auf den Hochschulbereich projizieren, die sind schon offen, aber ich sag mal, die Rahmenbedingungen wurden halt nicht dafür gemacht, dass man da auch relativ schnell mal was ausprobiert, mal was implementiert, mal auch eine Technologiepartnerschaft macht. Ich finde, dass da ganz schön viele so Hürden immer noch drin sind und dass wir da schon auch sehr, wie soll ich sagen, ängstlich sind und auch immer mit so einem impliziten negativen, so einer Unterstellung, oh, das Unternehmen, das will ja jetzt da nur Geld verdienen und so weiter. Brauchen wir da vielleicht auch nochmal eine andere Denkweise oder vielleicht auch nochmal andere Rahmenbedingungen so von regulatorischer, politischer Ebene?
Man braucht Flexibilität und Erfindergeist. Ich glaube, man findet immer einen Kontext, in dem man so eine Lösung einsetzen kann. Natürlich, man braucht auch so Branchenexpertise, um beispielsweise eine Projektwoche, ein Förderprojekt und so weiter zu finden, wo man auch digitale Lösungen einbetten kann. So kommt man aktuell am einfachsten in die Schule, wenn man halt einen Kontext macht, wo es einen Fördertopf gibt, der beispielsweise eine Lösung bezahlt. Ja, es ist sehr viel Bürokratie dazwischen. Oft Schulen haben ja oft gar keine, zum Beispiel Schulen haben gar keine Gesellschaftsform, der man jetzt eine Rechnung schicken kann.
Ja, genau. Stimmt.
Das sind halt auch so Probleme, dass den Schulen auch so eine gewisse Autonomie fehlt, da zu handeln. Und ja, es gibt da so Vorbehalte, okay, das ist dann so, das ist Wirtschaft, aber wir machen ja hier Bildung
Genau,
und
ja.
das hat nichts miteinander zu tun. Da habe ich eine liberalere Ansicht dazu, und wünsche mir natürlich, dass es so Veränderungen gibt, kann aber auch die Vorbehalte verstehen, okay, schützenswerter Bereich. Ich denke aber, dass man im Rahmen der Regularien sich da viel weiter öffnen kann, als es den Lehrerinnen und Lehrern und Schulleitungen aktuell bewusst ist.
Sehr, sehr spannend. Wenn man dieses Startup so im Kopf hat, Dennis, dann hat man ja immer so ganz junge Turnschuhträger im Kopf. Stimmt dieses Bild oder gibt es eine größere Altersdiversität und auch also andere Schuhe bei den Gründern?
Definitiv. Gerade bei mir im Programm habe ich ein sehr, sehr junges Team dabei. Gramario, der Gründer Dominik, auch auf der Forbes 30 an der 30-Liste, ist 19.
Wow.
Bei uns haben wir auch das Team Highflyer mit dabei. Der Gründer Tim hat lange im Silicon Valley gelebt und der müsste so 50, Mitte 50 sein. Und da hast du die Altersspanne wirklich generationenübergreifend schon. Ich habe ja kurz auch angerissen, dass man, wenn man im EdTech-Bereich unterwegs ist, so eine Art von Idealismus auch
Stimmt.
hat und eine Vision davon hat und das, da gibt es keine Altersbeschränkung.
Ist ja auch richtig so, ne? Weil also ein bisschen Erfahrung schadet auch nicht. Und ich glaube, dass auch das Gründerinnen- und Gründerbild teilweise ein bisschen verklärt ist. Und was da vielleicht nochmal so eine weitere Facette ist, ich meine, ihr seid ja jetzt auch nicht gerade keine Ahnung, in der typischen Metropole unterwegs, sondern auch ein bisschen eher so in einer B-Lage oder so, dass man auch sagt, man muss das Thema in die Breite kriegen, ja. Innovation, Gründertum, Unternehmertum, EdTech, das braucht's in der Fläche. Merkst du, dass sich da auch ein bisschen was verändert hat, dass es heute eben nicht mehr unbedingt vorgegeben sein muss, dass man da im hippen Berlin oder im schicken München ist? Meine beste Grüße an Unternehmertum, macht großartige Arbeit, aber du weißt, was ich meine. Wie siehst du das?
Ich habe mir interessanterweise genau heute Morgen darüber Gedanken gemacht, über diese Art von B-Lage oder Zweiter sein, was ja vollkommen in Ordnung ist. Wenn man, weil ein Ökosystem oder ein unternehmerisches Ökosystem macht ja auch mehr aus als nur eine bestimmte Lage. Berlin hat den Vorteil, es leben da sehr, sehr viele Menschen, es leben da sehr, sehr viele tech-affine Menschen, es ist sehr viel Investorengelder, viele Fonds sitzen da auch, man hat so regionale Nähe. Der Vorteil von Regionen wie Ostwestfalen-Lippe ist, man hat einen unglaublichen Zugang zu Hochschulen. NRW hat mitunter die höchste Hochschuldichte. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr starke Mittelstandsunternehmen und Hidden Champions, die weltweit bekannt sind. Die Region ist auch relativ günstig, hier zu leben. Die Lebenshaltungskosten sind nicht so
Argument.
exorbitant wie in
Ja.
München. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die dieses unternehmerische Ökosystem sehr bevorteilen. Und wenn man das halt erkennt, was in meiner Unternehmensphase halt wichtig ist, auf welche Faktoren ich halt schaue, ist eine Ansiedlung in Ostwestfalen-Lippe viel attraktiver im Gegensatz zu Berlin oder München.
Ja.
Denn es gibt manche Menschen, die munkeln, B-Lage heißt nur da, wo Bertelsmann ist. Ne? Also, das ist auch nicht so schlimm. Brauchen wir mehr? Ihr habt es auf der Internetseite so betitelt: Hinterland of Things in Deutschland.
Ja, ich glaube, dass es diese sogar schon gibt. Beispielsweise Leipzig. Mit dem SpinLab ist es ja einer der wichtigsten Accelerator-Programme im Bereich Energie und Gesundheit. Disclaimer, ich habe da über 3 Jahre gearbeitet und habe das auch da so als B-Lage zu Berlin sehr nah mitbekommen. Das, was in Niedersachsen entsteht, ist auch super spannend mit den Accelerator-Programmen in Hannover, sei es halt das Rootcamp, sei es das der Hafen mit dem Coworking Space. Oder als, bös gesagt, als C-Lage in Waldeck-Frankenberg gibt es ein super spannendes Netzwerk, was 90 lokale Unternehmen zusammenschließt und da Coworking-Fläche schafft und auch die Region ohne Hochschuleinzug, wo die nächstgrößte Stadt Kassel ist, auch attraktiv machen kann. Und diese Initiativen auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern entsteht gerade was Spannendes, gefördert durch die Wirtschaftsförderung. Treibt mich auch, wie Philipp schon gesagt hat, auch Unternehmertum, Startup-Bekanntheit und Startup-Affinität in die Breite. Und sowas brauchen wir. Dafür brauchen wir auch halt Mut, um das voranzuziehen. Dadurch brauchen wir auch Menschen, die das auch wollen und bereit sind, ihre Zeit zu investieren und Geld zu investieren. Ich glaube aber, dass das einen unglaublichen positiven Sogwirkung erstellen kann. Erzeugen kann. Beispielsweise auch das Silicon Valley ist ja auch B-Lage gewesen zur Bay Area, wo es ja auch ein Startup wie Google gebraucht hat und wie Apple und alle weiteren im Einzugsgebiet, die genau diese B-Lage dann zur absoluten A-Lage in dem Kontext Startup und Tech-Unternehmen gemacht hat.
Sag mal, hast du eigentlich Zahlen ein bisschen, wie viel EdTechs in Deutschland gibt? Ich finde, dass das immer sehr unübersichtlich ist und dass man da relativ wenig so erfährt. Es gibt hier und da immer mal so kleine Studienlines, sind eher so sehr überschaubare. Aber hast du da so ein bisschen Überblick, wie sich das entwickelt? Sieht man auch, dass es immer mehr Gründungen in dem Bereich gibt? Oder ist das, sag mal, empirisch gar nicht so einfach festzustellen?
Ja, wir haben interessanterweise mit dem MMB-Institut genau dazu einen Report gemacht, den EdTech Next Report, den man auf unserer Seite finden kann. Und die Gründungen im EdTech-Bereich haben sich in den letzten Jahren fast verdoppelt. Um 94% sind die gestiegen, was auch damit zu tun hat, dass es überhaupt so eine Art von Sichtbarkeit für das Thema EdTech gibt. Im Rahmen meiner Masterthesis habe ich Interviews geführt, wieso Startups überhaupt bei uns im Programm mitgemacht haben. Viele wussten gar nicht, dass sie sich als EdTech zählen, dass es eine Szene gibt von EdTech-Startups, dass man sich da vernetzen kann. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, wie bei der B-Laken-Diskussion, auch Sichtbarkeit zu schaffen. Sichtbarkeit zwischen den Startups, Sichtbarkeit zu InvestorInnen, Sichtbarkeit zu Kunden, Sichtbarkeit zu etablierten Unternehmen. Und ich glaube, dass wir das ganz gut machen und dass man sich jetzt auch als Gründer, der oder die eine Lösung für die Schulen entwickelt, auch jetzt besser aufgehoben fühlt, weil es ein Programm wie EdTech Next gibt, was ihm halt einen Kontext gibt. Okay, hier geht es nur um das Thema digitale Bildung.
Du hast ja auch also mit deinem Founders Foundation ein riesiges internationales Netzwerk. Wir haben ja ja so in einem Bertelsmann-Lager, sag ich, wo Bertelsmann richtig viel gute Arbeit macht, bist du, aber du bist jetzt so international unterwegs. Gibt es da andere ja, sage ich mal, so Schwerpunkte, die diese Länder an EdTechs stellen, wenn sie dann investieren, also im Vergleich zu Deutschland, oder ist das ziemlich homogen?
Nee, ist sehr heterogen. Ich habe vor allem mit den skandinavischen und Nordics und den Benelux-Ländern zu tun, die viel mehr Flexibilität und Autonomie haben, digitale Bildung in der Schule nutzen zu können. Und wo es auch ein Interesse gibt, in diesem Bereich aus der Privatwirtschaft hin zu investieren. Deutschland immer als unglaublich großer und der größte Markt in Europa wahrgenommen, aber der Zugang ist super, super schwierig durch die Sachen, die wir schon besprochen haben und weil oft Deutschland nicht als einer, sondern als 16 föderal organisierte Märkte gesehen wird, die sich aber eigentlich nur marginal durch Bildungspläne unterscheiden. Schön ist aber, dass es ein gutes europäisches Netzwerk gibt, dass man sich von Finnland viel abschaut, wie da Bildung funktioniert. In Wien entsteht gerade der Hub for Education Innovation, wo auch der Helsinki Education Hub als Beispiel für genommen wurde. Und das ist halt schön, dass man auch guckt, was in manchen Ländern funktioniert, was man adaptieren kann. International ist der indische Markt auch für deutsche Startups super, super wichtig, weil es ein ganz anderes Gefühl für Bildung gibt, auch einen ganz anderen Stellenwert, was den Einsatz von Geld in der Bildung betrifft. Und da ist es auch wichtig, da Verbindung herzustellen, auch Markterkundung auf dem indischen oder auch japanischen Markt zu machen. Japan ist ja demografisch sehr ähnlich auch zu Deutschland, aber hat eine ganz andere Kultur, auch eine ganz andere Lernkultur. Und da sind diese internationalen Verbindungen essentiell, und auch ein Austausch super, super wichtig, nicht nur zwischen Investoren und Startups, sondern natürlich auch ein politischer Austausch, um zu gucken, was man da voneinander lernen kann. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Anne.
Beantworte es auf jeden Fall, aber ein paar Beispiele, wenn schon. Also, was ist anders in Finnland und in Indien? Also nur ein paar kleine Beispiele. Ich nehme an, das ist etwas länger, wenn man das ausführlich erklären will.
Genau. Finnland ist kulturell näher an digitaler Innovation. Also es ist einfach kulturell mehr akzeptiert, auch mal mit dem Tablet im Unterricht zu arbeiten, digitale Lösungen einzusetzen. Und wie Bildung da strukturiert wird, ist auch ein bisschen sozialer und flexibler. Also da kann sich Deutschland auf jeden Fall was abschneiden. Indien ist ein riesiger und vor allem auch ein riesiger Wachstumsmarkt, wo Bildung unglaublich wichtig ist, um sozial aufzusteigen. Und da wird vor allem halt mehr Geld auch in die Hand genommen, sich einen Wettbewerbsvorteil in einem Wachstumsmarkt zu verschaffen. Genau, das sind jetzt so die beiden Perspektiven, die vor allem für Startups wichtig sind, wenn sie an Märkte außerhalb von Deutschland rangehen möchten.
Jetzt drängt sich bei mir noch eine Frage auf, Dennis. Es sind gerade in letzter Zeit zwei neue Studienergebnisse erschienen, die uns alle sicherlich aufhorchen haben lassen oder aufrütteln haben lassen. Zum einen ist veröffentlicht wurden eher so aus makroökonomischer Perspektive, dass sozusagen digitale Gesamtkompetenz aus makroökonomischer Perspektive in Deutschland massiv nach unten gegangen ist. Und dann hat uns natürlich auch das letzte PISA-Ergebnis auch nochmal aufgerüttet, wo wir eigentlich auch nur noch, weiß ich gar nicht, ob es Mittelfeld nennt oder im unteren Bereich, aber zumindest nicht in der Spitzengruppe sind. Was sind da deine Gedanken dazu? Du beschäftigst dich viel mit Innovation, Bildung, Digitalisierung, mit diesem Dreiklang. Ich tue mich manchmal schwer, weil irgendwie ist es schade, dass wir in so einem Strudel drin sind, dass alles gerade wirklich schlecht und negativ ist. Andererseits muss man wohl auch wirklich zur Kenntnis nehmen, dass es tatsächlich auch in vielen Bereichen so ist. Was siehst du als Hauptproblem oder was sind deine Gedanken einfach zu diesen wirklich schockierenden Studienergebnissen?
Mich haben sie überhaupt gar nicht überrascht, weil man, wenn man sich mit diesem Bereich beschäftigt, so eine Art immer so ein anekdotisches Gefühl in sich drinne hat, okay, ich glaube, wir sind im Vergleich zu anderen Ländern sehr weit abgeschlagen. Mhm. Und wenn man das in so Studien sieht, dann nickt man eigentlich, ja klar, so fühlt sich das nämlich auch an. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass über die letzten 20 Jahre es eine unglaublich bewahrende Stimmung war, weil es auch sehr, sehr gut lief in der deutschen Wirtschaft und man hat versucht, alles so beim Alten zu lassen. Und diese, was mich dann auch wieder emotional aufrüttelt und wütend macht, ist, dass Innovation nicht verstanden wird, dass Investition in Innovation nicht verstanden wird, dass Geld auszugeben und keinen direkten Return zu bekommen, negativ gefasst wird, wenn man nicht versteht, dass sich die Welt ja immer ändert. Da bin ich auch sehr, sehr progressiv. Das ist unglaublich unglaublich dumm ist, in einer sich ewig verändernden Welt an bestehenden Verhältnissen festzuhalten. Natürlich ist es bequem. Es fühlt sich gut an, wenn alles so bleibt, wie es ist. Aber das ist ja kompletter Irrsinn. So läuft ja die Welt nicht. Die Welt verändert sich andauernd. Wir haben unglaubliche Krisen um uns herum, sei es halt schlimme Kriege, sei es die Klimaveränderung, sei es der demografische Wandel. Und dem muss man sich halt anpassen. Man muss sich dem bewusst sein, dass sich immer alles ändert. Man muss viel iterativer denken. Man muss auch mal Sachen sein lassen, Aspekte einer Strategie verändern. Und ich verstehe es nicht, dass das in der Makroperspektive nicht gesehen wird, dass man eher handeln soll wie ein Startup. Und eher in kleineren Zyklen handeln soll, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen, wenn man die Fehler erkennt und auch seine Strategie den Fehlern anpasst. Und das ist etwas, von dem ich hoffe, dass auch so schlechte Ergebnisse wie eine PISA-Studie dazu führen, dass das erkannt wird, dass es nicht so weitergehen darf wie bisher, sondern dass Veränderung notwendig ist und dass es nicht nur ein reines Lippenbekenntnis ist, sondern mal auch was Unangenehmes gemacht werden muss. Mhm. Und Bildung ist neben Verkehr und Verkehrspolitik, was einen unglaublichen Hebeleffekt hat auf das Klima, auf das Zusammensein, auch auf das Thema Sicherheit, mit die wichtigsten Dinge, um die Zukunft zu gestalten.
Dennis, du hattest ja auch früher auch gesagt, dass du diese Angst vor der digitalen Bildung sehr, sehr groß ist. Und wenn man das dann auch sieht, dann hat man so mit Digital Skills das Gefühl, bis man 18 ist, ist Technologie böse. Wird man 18, ist Technologie gut. Und dann muss man das auch lernen können. Also ich komme aus einer Generation, die nicht mit Computern aufgewachsen ist und weiß, wie ungleich schwer das ist, von heute auf morgen digitale Skills aufzubauen im Vergleich zu Kindern. Müssen wir wirklich es schaffen, dass diese Konnotation Technik ist gleich böse von der Einstellung her wegkommt, auch wenn wir jetzt vorsichtig sind mit technologischen Einführungen, weil das geht ja auch einher mit diesen ganzen Studien, mit Digital Skills. Ich kann ja messen, also wie ein Mensch gelernt hat, in technischen Zyklen zu lernen, nur wenn er das von Anfang an gelernt hat, also so richtig, genau.
Ja, das ist eine schöne Frage. Für mich bedeutet, so Technik ist böse, bedeutet quasi Veränderung ist böse. Und das ist ja auch so eine Einordnung der Antwort davor, dass ich diese Art von konservativen Denken unfassbar furchtbar finde. Und das für mich ist diese Art von Bewahrung und konservatives Denken ist das Schlimmste, was es gibt und der größte Fehler überhaupt. In jeder Art und Weise ist Konservatismus das Schlimmste, was es gibt, weil es nämlich Neugierde negiert. Menschen, die konservativ sind, sind nicht neugierig. Kinder sind neugierig und Kinder sind alles andere als bewahren. Kinder wollen was lernen, Kinder wollen was verändern. Und sobald diese Neugierde in Menschen verloren geht, dann kann man sich eigentlich direkt einsagen. Kinder sollten meiner Meinung nach alles erkunden können und alles erkunden dürfen. Gerade im Bereich Medien ist es super wichtig, dass es keine Berührungsängste gibt. So, wenn es Berührungsängste gibt, entsteht ja ein unglaubliches Delta. So, man darf etwas nicht anfassen. Die digitale Technik entwickelt sich ja kontinuierlich weiter. Das ist nicht aufzuhalten. Und das Delta wird ja dann immer größer. So, der Nachholbedarf, um auf den jetzigen Stand zu kommen, wird ja immer größer. Und dann explodiert einem ja der Kopf, wenn man mit 18 dann reingeführt werden darf. Deswegen ist es halt wichtig, einen guten Umgang mit digitalen Möglichkeiten begleitet so früh wie möglich zu bekommen. Ich bin da sehr liberal. Das ist etwas, was ich studiert habe. Im Bereich Medienwissenschaft habe ich auch Medienpädagogik gehabt und Medienpsychologie. Deswegen ist mir das ja auch bewusst, welche Dynamiken es da gibt und wie wichtig auch eine Begleitung ist. Deswegen ist es auch eine Pflicht eigentlich von Eltern, sich so Medienkompetenzen anzueignen, mal an einem Workshop dran teilzunehmen und sich da auch da selber fortzuentwickeln, auch zu gucken, was es am Markt gibt. Weil prinzipiell ist ja nichts böse, wenn man selber nicht einordnen kann. Deswegen seid neugierig, probiert aus. Meine Kinder haben Zugang zu digitalen Medien, werden auch da begleitet, daran zu führen, weil ich es überhaupt nicht aufhalten kann. Und ich glaube, Kindern verschafft das einen unglaublichen Vorteil, so früh wie möglich begleitet mit digitalen Medien zu tun zu haben und sich auch ausprobieren zu können, weiter neugierig dafür zu sein, zu gucken, was man noch damit machen kann. Sie machen super viele Videos und Filme, weil das lustig ist, weil sie das auch die Welt für sich halt aufzeichnen können, wie sie auch sehen und mir dann auch zeigen können, wie sie die Welt sehen. Und diese Art von Neugier ist wunderbar.
Das ist schon fast ein wunderbares Schlusswort, aber so ganz wollen wir dich noch nicht entlassen. Wir haben noch zwei Abschlussfragen, die wir jetzt mal versuchen, in aller Kürze trotzdem noch zu beantworten. Frage 1 kommt von mir. Ich würde gerne von dir wissen, lieber Dennis, wenn du so ein bisschen an deine Zukunft denkst, an die nächsten Monate und Jahre oder Wochen und Tage, je nachdem, auf welcher Ebene du unterwegs bist, was sind denn für dich die drei Themen, die in nächster Zeit oberste Priorität haben werden?
Das ist eine gute Frage. Habe ich gar keine spontane Antwort darauf.
Kein Problem.
So aus einer technischen Perspektive interessiert mich natürlich, wie auch sich generative KI weiterentwickelt. Am spannendsten finde ich da, wie man Automatismen weiterherstellen kann, um redundante Arbeit zu vermeiden, Systeme zu integrieren, Systeme zu automatisieren, um von dummen Aufgaben, die Maschinen machen sollten, wegzukommen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr nah beobachte. Natürlich gucke ich mir an, wie für meine Startups sich die Investitionslandschaft verändert, um zu gucken, okay, welche Trends sind für mich nächstes Jahr wichtig und um was kümmere ich mich, wie geht es meiner EdTech-Startup-Landschaft und wie entwickelt sich es da weiter? Und dann natürlich auch zu gucken, aktuell sind wir in der Auswahl der Startups für unser nächstes Programm, welche Themen der Markt auf meinen Plan bringt. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Genau, also halt alle drei Perspektiven, Technik, Finanzen und neue Lösungen.
Super, Dennis. Ich habe die Ehre, die letzte Frage stellen zu dürfen und ich würde dich gern bitten, dass du uns erzählst, welche drei Future Skills du empfehlen würdest, gerne aber auch für Startup-Gründern, welche sie lernen sollten.
Ja, Resilienz. Resilienz ist so unglaublich wichtig. Habe ich lange Zeit für unwichtig gehalten, weil es geht ja immer weiter, es geht ja immer weiter. Aber ohne Resilienz läuft man in eine Überforderung rein und man verliert auch ohne Resilienz die Fähigkeit, sich zu reflektieren. Deswegen Resilienz an oberster Stelle, an zweiter Stelle Empathie. wie man mit Mitmenschen umgeht, emotionale Intelligenz, gerade im Zeitalter der weiteren Technologisierung und auch über die Vermenschlichung von generativer AI ist es super wichtig, immer noch empathisch zu sein mit seinen Mitmenschen. Und Skill Nummer 3 ist, wie es vorhin schon gesagt, einfach die Neugierde, sich Neugierde beizubehalten, sich der Veränderung bewusst zu sein und Spaß an Veränderungen zu haben.
Was für drei wichtige Punkte, mit denen wir uns sehr identifizieren können. Und das ist auch eine schöne Zusammenfassung für ein ganz sympathisches und spannendes Gespräch mit dir, Dennis. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Impulse und die vielen Punkte, die du heute für uns in dem Podcast mitgebracht hast.
Ja, vielen lieben Dank für die coolen Fragen, Anne. Vielen Dank für die coolen Fragen, Philipp. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also, Dennis, ich darf auch Danke sagen. Das war heute das Gespräch vom Kloster in die Startup-Szene, von dem Mann, der Ähnlichkeiten von den Wirtschaftswissenschaften mit Horoskopen entdeckt hat und der den EdTech-Markt der Zukunft wesentlich bewegt, mit über 1000 Pitches im Jahr, die er sich ja auch anhört. Das war unser Gespräch mit Dennis Birkhölzer, Programmmanager EdTech Next und Startup Incubator Founders Foundation. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für eine ganz spannende Persönlichkeit, so wie es Dennis gewesen ist bei unserem Podcast heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de senden. Und mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es eh. Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Korak.